Bleiben Sie mobil mit den oberösterreichischen Nachrichten. Erfahren Sie alles über regionale Projekte, grüne Trends in der Mobilität und gewinnen Sie beim Mobilitätsgewinnspiel. Klimatickets, TIM-Jahresmitgliedschaften und Vignetten. Jetzt oberösterreichische Nachrichten lesen und Gewinnchancen nutzen unter nachrichten.at/mobilität.
Von der Rettung aus einem steckengebliebenen Lift über Einsätze nach Unwetterereignissen bis zur Personenbergung nach einem Verkehrsunfall. Die Helfer der knapp 880 freiwilligen Feuerwehren in Oberösterreich leisten tagtäglich unzählige Einsätze und das ehrenamtlich. Umso wichtiger ist es, diese Helden des Alltags auch einmal vor den Vorhang zu stellen. Mein Name ist Gerhild Niederbauer, ich bin Redakteurin der Oberösterreichischen Nachrichten und ich freue mich, dass ich heute zu dieser 7. Folge des Podcasts Blaulichtgeschichten Oberösterreich mit Gerald Lindinger, einen dieser Helden, stellvertretend für tausende seiner Kollegen, begrüßen darf. Gerald Lindinger ist zum einen Vizebürgermeister der Marktgemeinde Sattlet und zum anderen Kommandant der dortigen Freiwilligen Feuerwehr. Danke, Herr Lindinger, für Ihr Kommen.
Danke für die Einladung.
Herr Lindinger, Sie sind 45 Jahre alt. Wie alt waren Sie denn, als Sie Mitglied der Feuerwehr geworden sind? Und wie hat sich das ergeben, dass Sie dazu gegangen sind?
Ja, ich hatte Glück. Genau 1992, in dem Jahr, wo ich 12 Jahre alt geworden bin, hat die Feuerwehr Sattlet beschlossen, eine Feuerwehrjugend zu gründen. Und ich war einer der ersten Burschen, damals nur Burschen, noch keine Mädchen, war einer der ersten Burschen, die da bei der Feuerwehr Mitglied werden haben dürfen. Genau, seitdem bin ich dabei.
Sehr lange Zeit. Hat Ihnen von Anfang an gefallen, demnach, weil Sie sind ja dann schon eine Zeit dabei jetzt.
Ja, da tun sich die Feuerwehren eigentlich leicht, vielleicht leichter wie andere Organisationen und Vereine. Wir haben so schöne große blaue rote Autos mit blauen Lichtern. Das ist für junge Kids natürlich ein Magnet. Das war von Anfang an einfach toll, da dabei zu sein.
Sie haben es eingangs erwähnt, es gibt damals nur Burschen gegeben, die angefangen haben. Haben Sie mittlerweile auch Frauen oder Mädchen?
Ja, mein Verdienst. Ich habe 2000 die Jugendgruppe übernehmen dürfen bei der Feuerwehr. Und da waren nur 3 Kinder in der Jugendgruppe. Und ich bin damals zum Kommandanten gegangen und habe gesagt, ich übernehme es eh gerne, ich mache das eh gerne, aber ich brauche ein paar mehr Kinder, weil so funktioniert keine Bewerbsgruppe und das funktioniert für mich nicht so. Darf ich in die Schule gehen und dort Werbung machen? Und dann hat der Kommandant gesagt, ja sicher, mach das. Und dann habe ich mit dem Direktor gesprochen, dann sind wir in die Schule gegangen und haben dort 2 Stunden total tolles Programm gemacht für die Kids. Und am Ende dieses Programmes haben wir dann eine Liste aufgelegt und die Kinder dürfen sich einschreiben, wer hat Interesse an der Feuerwehr. Damals haben sich 40 Kinder gemeldet,
boah.
20 davon waren Mädel.
Cool.
Genau. ich bin dann mit dem Zettel zu meinem Kommandanten gegangen und habe gesagt, jetzt hätten wir da so ein Thema, wir haben jetzt da 20 Mädeln, die sich interessieren. Und er hat gesagt, ja, rechtlich ist es so, also wir haben ein Haus mit Umkleide und mit Damen-WC, das haben wir alles, aber wir brauchen rechtlich auch noch eine Jugendbetreuerin.
Ah, okay.
Wenn du die Dame findest, dann darfst du da die Mädeln dazu nehmen.
Mhm.
Genau, und ich bin dann auf die Suche gegangen und habe eine junge Dame ins Sattlet gefunden, die gesagt hat, sie konnte sich das vorstellen. Genau, und ab diesem Zeitpunkt haben wir dann auch Mädels bei der Jugendgruppe genommen und einige Mädeln von damals sind jetzt ganz, ganz aktive Feuerwehrfrauen geworden.
Und wie ist der Stand heute von der Geschlechteranzahl?
Quantitativ ausgewogen? Nicht sehr hoch, muss ich so sagen. Wir haben jetzt, glaube ich, 7 oder 8 Damen dabei.
Mhm.
Aber die dabei sind nicht mehr wegzudenken in allen möglichen Bereichen. Also wir haben wirklich von den Kraftfahrerinnen bis übers Kassenwesen in der Führung und in der Organisation haben wir Frauen dabei. Also undenkbar, dass wir jetzt keine mehr dabei hätten. Also es ist eine wichtige Stütze bei der Feuerwehr.
Also 7 Frauen und wie viele Männer sind bei der Feuerwehr Sattlet?
Naja, im Aktivstand jetzt so 80, glaube ich, also so 10%.
Okay, also dürften auch noch mehr sein dann?
Ja, oder natürlich dürfen es mehr sein, genau. Aber wir sind natürlich offen.
Jetzt sind Sie seit dem Jahr 2003 Einsatzleiter und seit dem Jahr 2008 Kommandant der Feuerwehr in Sattlet. Können Sie in etwa beziffern, wie viele Einsätze Sie seither geleitet haben?
Ja, schwierig zu beziffern. Also Hunderte auf jeden Fall, Aber herunterzubrechen, wie viel das dann insgesamt waren, tue ich mir sehr schwer. Aber es waren sehr, sehr viele.
Hunderte.
Hunderte, auf jeden Fall. Hunderte.
Ja, jetzt haben wir September. Es liegt ein spezieller Sommer hinter uns. Am verregneten Juli mit vielen Unwettereinsätzen ist ein heißer August gefolgt. Was waren denn die besonderen Herausforderungen diesbezüglich für die Einsatzkräfte und welche Art der Einsätze haben in diesem Sommer dominiert?
Ja, bei uns war es interessanterweise sehr vielfältig im Sommer. Sommer ist manchmal eher ein bisschen ruhiger bei der Feuerwehr. Wir haben aber so von Mitte, Ende Juni weg und den ganzen Juli hindurch sehr, sehr viele Einsätze gehabt. Ich kann mich erinnern, wir sind viermal alarmiert worden zu Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen, haben wirklich sehr, sehr schwere Unfälle zu bearbeiten gehabt, haben einen größeren Brand gehabt, haben größere Ölgeschichten gehabt. Also es war nicht so sehr das Wetter, das uns gefordert hat, sondern einfach die Umstände. Gott sei Dank ist jetzt wieder ein bisschen ruhiger geworden bei uns, also wieder der normale Betrieb, aber der Juli war schon sehr außergewöhnlich.
Okay. Was sind denn grundsätzlich so? Sie haben gesagt, der Sommer ist grundsätzlich eine eher ruhigere Jahreszeit in Bezug auf die Feuerwehr. Was hat man da normalerweise für Einsätze? Sind das tatsächlich so die Klassiker, dass man zur Beseitigung eines Hornissennests gerufen wird? Oder Türöffnungen? Oder?
Ja, also es gibt natürlich Jahreszeiten, die sehr spezielle Einsätze haben. Das heißt, wenn der erste Schnee fällt, richten wir uns schon, dass wir jetzt wieder Aufräumarbeiten haben, weil das sind immer Unfälle. Mit dem kann man rechnen. Im Sommer natürlich die Einsätze mit unseren Insekten, Wespen und Hornisseneinsätzen ist eh klar. Mhm. Aber so ist eigentlich übers Jahr verteilt alles immer möglich. Also da gibt es keine speziellen Zeiten nicht. Dass man im Winter dann eben mit dem Schnee immer wieder mal Einsätze hat. Das kommt vor, aber man kann es nicht herunterbrechen auf eine Woche oder einen Monat.
Es ist generell so, die Feuerwehr wird ja zu einer großen Palette an Einsätzen gerufen. Sie wissen ja oft nur ganz wenig am Anfang. Zu diesen wetterbedingten Hilfseinsätzen, die wir vorher beschrieben haben, kommen ja demnach auch viele weitere, zum Teil sehr tragische Ereignisse, wie zum Beispiel schwere Verkehrsunfälle oder dramatische Brandeinsätze. Und bei diesen setzen Sie sich und Ihre Kollegen oftmals einer sehr großen Gefahr aus. Wie gehen Sie denn mit dieser Gefahr um und auch mit dem damit verbundenen Stress?
Ja, das ist eigentlich ist für die, ich meine, wir haben viel Feuerwehren in Oberösterreich, in Österreich, Gott sei Dank. Ich finde, das ist eigentlich die größte Bürde für den Einsatzleiter, weil der die Verantwortung für seine ganze Mannschaft trägt. Und der erste Schritt in einem Einsatz ist immer für einen Einsatzleiter die Lageerkundung. Man geht einmal alleine voraus und schaut einmal, was erwartet mich, was sehe ich vor Ort. Und das Reagieren und das Einschätzen dieser Gefahren, die ich vor Ort habe, ist essentiell für den weiteren Einsatz. Wenn ich was übersehe, kann das gefährlich werden für meine Mannschaft. Und das ist schon ein Stress. Das ist eine Riesenverantwortung und ein Stress für den Einsatzleiter, aber natürlich dann auch für die Mannschaft. Wir als Athlet sind viel auf den Autobahnen im Einsatz unterwegs und da weiß man, jeder Schritt ist gefährlich. Da gibt's eigene Verhaltensregeln, wie man sich als Einsatzkraft auf der Autobahn verhalten muss. Und das ist schon Stress für die eingesetzten Kräfte, aber natürlich auch für die Verantwortungsträger eine Riesenverantwortung.
Wodurch erlangen Sie gerade während dieses Einsatzes mentale Stärke? Haben Sie irgendwelche Rituale, die Sie währenddessen machen oder Atmung oder was? Haben Sie irgendwelche Hilfsmittel oder ist es einfach die Routine, die Ihnen diese nötige Ruhe verleiht?
Routine macht viel, natürlich. Wir sind eine routinierte Mannschaft ins Athlet. Wir sind es gewohnt, dass wir einfach zu schwere Einsätze fahren. Und dieses Gemeinschaftliche im Auto vorher bei der Anfahrt, dass man sich schon mal ausredet, wer macht was, wer kümmert sich heute um was. Wenn wir wissen, wir haben Eingeklemmte, dann machen wir sich schon bei der Anfahrt aus, wer schneit heute, wer kümmert sich um den Brandschutz, wer kümmert sich ums Licht, wer kümmert sich um diese Dinge. Das heißt, man kann da schon mal einfach diese Rituale abrufen.
Dass jeder schon mal weiß, was er zu tun hat, das gibt der
genau,
Sicherheit.
Das gibt der Sicherheit. Für einen Einsatzleiter an sich, also für mich persönlich, wenn ich nach vorne gehe, man kriegt das, glaube ich, in der Ausbildung gedrillt, dass man einfach seine Checklisten im Kopf abruft und sagt, okay, vergiss ich heute nichts, das. Mhm. Das funktioniert ganz gut, glaube ich. Wenn man ein ruhiges Gemüt hat, hilft das auf jeden Fall. Das heißt, dass man in Ruhe nochmal drüber nachdenkt oder sich einmal in Ruhe darauf vorbereitet. Und eine gute Mannschaft, die nicht nervös ist, die ruhig ist. Bei uns wird nicht geschrien im Einsatz, bei uns ist es ruhig an der Einsatzstelle. Wir kommunizieren miteinander auch in Stresssituationen, das hilft auf jeden Fall.
Wenn Sie jetzt dann, Sie haben es angesprochen vorher schon, Sie werden alarmiert, dann kommen die Leute, die gerade Zeit haben, zum Feuerwehrhaus, man fährt gemeinsam los. Und Sie haben erwähnt, im Auto wird manchmal auch schon gesprochen, wer was macht. Wenn man das jetzt dann schon erledigt hat, was herrscht denn sonst für eine Stimmung im Auto? Ist das eine gespannte Stimmung oder locker, um quasi die Angst ein bisschen dem zu nehmen vor diesem Einsatz?
Die Stimmung im Einsatzfahrzeug bei der Anfahrt, vor allem im ersten Auto, ist ganz unterschiedlich und sehr oft ist lustig. Vielleicht wird Nervosität überspielt. Ich finde es spannend, weil wenn wir in der Alarmierung schon wissen, dass es wirklich um ein sehr tragisches Ereignis geht, wenn das schon so bekannt ist, es geht um Bekannte oder es geht um einen Unfall, wo man schon bei der Alarmierung mitkriegen, es sind mehrere Eingeklemmte oder, also wenn man das schon weiß, das wird jetzt eine Herausforderung, dann ist es oft sehr, sehr ruhig im Auto und da sagt dann keiner was und jeder geht so in sich. Und diese Minuten an der Anfahrt zum Einsatz, wo es so ruhig ist im Auto, die gehen schon wirklich unter die Haut und da weiß man schon, heute geht es um was. Genau.
Sie haben es erwähnt, es ist als Einsatzleiter eben auch Ihre Aufgabe, zuerst einmal alleine die Lage zu erkunden, wenn Sie an einen Unfallort zum Beispiel kommen. Da gehen Sie vor, schauen Sie mal an, was denn da los ist, während Ihre Kollegen im Auto sitzen bleiben und warten, bis Sie wieder zurückkommen. Und wie läuft es dann ab, wenn Sie Ihrer Mannschaft dann zurückkommen und Ihrer Mannschaft die ersten Infos über den bevorstehenden Einsatz abliefern müssen?
Also die Dinge, die mir am meisten bewegen, was die Feuerwehr betrifft und was Einsätze betrifft, sind immer die Momente der Lageerkundung. Das sind Dinge, die sich bei mir einbrennt haben über Jahre. Das heißt, es gibt Einsätze, wo man bei der Lageerkundung zu einem Fahrzeug kommt, zu einem Auto kommt und sie denkt, da lebt halt keiner mehr, das gibt's nicht. Und dann sind die total gut drauf oder glücklich, dass jetzt wer kommt und hilft. Das heißt, die sind gar nicht so verletzt, wie man eigentlich geglaubt hat. Mhm. Das ist ein unglaubliches Glücksgefühl, wenn die Leute im Auto drin liegen. Wir haben unser Feuerwehrhaus nicht sehr weit weg vom Voralpenkreuz. Das heißt, wir sind sehr oft die ersten Kräfte, die dort ankommen und die dort in den Einsatz gehen. Da ist oft nur keine Rettung nicht da, kein Notarzt nicht da. Das heißt, wir sind so die ersten an dem Fahrzeug. Und wenn man dann dort ankommt und man schaut da rein und dann liegt irgendwer drin und sagt, boah, super, dass du da seid, oder mir tut das und das weh, bitte helft's mir. Das ist ein unglaubliches Glücksgefühl. Anders natürlich, wenn man halt bei der Lageerkundung feststellen muss, oft auch augenscheinlich, man kann nicht mehr helfen, es ist nicht mehr zum Helfen. Und dann ist der Gang zurück zur Mannschaft natürlich ein schwerer, weil man halt weniger euphorisch dann sagt, ja, wir haben halt heute leider das und das zum Tun. Und dann muss man halt ganz anders einteilen, als wie wenn noch Hoffnung besteht oder wenn wir einfach schnell sein müssen.
Aber ich stelle mir das so vor, Sie kommen alleine zu diesem Unfallgeschehen hin und wenn dann Leute eingeklemmt sind, kann man ja nicht tatsächlich ohne, Sie können ja nicht hier reingehen und den Puls fühlen. Also besteht dennoch nur Hoffnung, auch wenn das so schlimm ausschaut, dass dann die Leute doch nur leben, oder?
Die Hoffnung gibt's fast immer. Also man arbeitet ja immer so, dass man schaut oder dass man die Hoffnung hat, helfen will man immer. Na, manchmal ist es halt wirklich augenscheinlich, dass man nicht mehr helfen kann. Wenn man halt ja entstellte Körper hat, dann ist es halt offensichtlich, ist auch nicht Aufgabe der Feuerwehr einzuschätzen, ob es da noch Hilfe gibt oder nicht.
Die Aufgabe ist zu helfen,
egal wie die Situation ist, genau. Aber die Motivation ist halt eine ganz andere für die Mannschaft, wenn man halt weiß, die Leute sind froh, dass wir da sind und es muss halt schnell gehen oder es muss nicht immer schnell gehen. Bei uns muss es auch sehr oft sehr sorgfältig gehen, das heißt Verdacht auf Wirbelsäulenverletzungen und so weiter. da gibt es eben zwei Arten von Bergungen. Das heißt, das eine ist halt so die koordinierte, ruhige Bergung, wo man sagt, okay, Schritt für Schritt und so sanft als möglich. Und die zweite Art ist eben dann diese Crash-Rettung, wo man merkt, Patient kippt weg. Meistens ist das der Notarzt, der dann sagt, ah, jetzt müssen wir ohne Rücksicht auf kleinere Verluste, wir müssen ihn jetzt einfach schnell rausbringen.
Schnell auszubringen aus dem Unfallwrack zum Beispiel.
Genau.
Mhm. Oder auch, wenn droht, dass das Fahrzeug in Flammen aufgeht oder dass man schnell noch das Opfer herausholt.
Ja, das kommt eher aus dem Kino, glaube ich.
Okay.
Also wir haben schon Unfallopfer gehabt in brennenden Autos. Aber wenn wir dort sind, dann ist, also wir haben einen Brandschutz, den wir bereitstellen, aber ein Auto, das langsam oder normal in Flammen aufgeht, wenn wir dort sind, das haben wir auf jeden Fall im Griff. Also das hat man im Griff. Und wenn das schon brennt, bis wir hinkommen, ist vielleicht dann eh nicht mehr so viel Rettung zum Machen. Aber so dieses explosionsartige Flammeninferno, das kennen wir eigentlich nicht.
Genau. Zum Glück.
Zum Glück, ja. Mhm. Also Flammeninfernos kennen wir schon, Explosionen kennen wir auch.
Ja.
Aber so während einer Bergung, wo es dann auf einmal ganz schnell zum Brennen begonnen hat, das kennen wir nicht.
Okay. Was ist denn das Erste, was zu tun ist, wenn sich zeigt eben, dass das Opfer bereits tot ist? Oder die Opfer, kann ja oftmals mehrere können sein.
Ja, ich hoffe, das macht ja jede Feuerwehr so. Wir machen das schon ganz lang so, dass wir uns hinterm Feuerwehrauto mal zusammenstellen in einer Runde, alle Einsatzkräfte, und einmal geschildert wird, wie ist die Situation da vorne, wie schaut das aus, auch unverblümt erzählt, was uns halt da vorne erwartet, und ich mache es dann immer so und sage, so und so ist es halt, wer kann sich vorstellen zu helfen und zu schneiden und gewisse Tätigkeiten zu übernehmen, und dieser offene Umgang hilft. Ich bin mir sicher, es hilft ganz viel Feuerwehrkameraden, vor allem den Jungen, die da auch, das ist keine Schwäche, ich finde, es ist Stärke zu sagen, ich mag das halt nicht oder ich bin halt nicht so weit oder ich bin nicht bereit, ich möchte das nicht. Mhm. Und das ist aber wichtig, dass man diese Minuten sie nimmt und sagt, gehen wir das in Ruhe durch, was erwartet uns heute? Wir haben in den letzten paar Jahren, kann ich mich an drei Einsätze erinnern, wo Kameraden beteiligt waren, die eben verstorben sind. Da kann man nicht einfach in Routine nach vorne gehen und jeder tut, sondern da muss man in Ruhe reden, wie gehen wir das jetzt an, wer traut sich das zu und wer geht da jetzt nach vorne, und die nicht wollen, die bleiben eben hinten oder machen andere Tätigkeiten. Das ist um und auf.
Das ist ja gerade so, wenn man aus einem Ort stammt, denn man sagt, Athlet ist jetzt auch nicht wahnsinnig groß, da kennt gleich mal jemand einen Betroffenen zum Beispiel. Ja. Also da muss man gleich mal sehr sensibel vorgehen und das ansprechen. Oftmals kann ich mir aber auch vorstellen, ist es dann erst während des Einsatzes, wenn man schon dort ist und womöglich jemanden beginnt rauszuschneiden, da weiß man nicht immer, um wen es sich da gleich handelt. Ja. Wenn man dann da hinkommt und man merkt, da besteht irgendwie vielleicht womöglich ein Verwandtschaftsverhältnis von einem Kameraden oder so, schickt man den dann weg? Oder?
Das muss auch so weit gehen dürfen, dass man einfach die ganze Feuerwehr austauscht und sagt, hol mir eine andere Feuerwehr, hol mir eine Nachbarfeuerwehr, die diese Arbeit jetzt erledigt, das ist auch nicht unüblich. Mhm. Bei uns war es immer so, dass wir halt eine Handvoll Kameraden gehabt haben, die gesagt haben, ich kann mir das vorstellen, ich kann das jetzt machen. Aber diesen Schritt, den muss auch geben dürfen, dass man sagt, wir können uns das jetzt alle gemeinsam nicht vorstellen, wir wollen das jetzt nicht machen. Und dann kommt eine andere Feuerwehr und erledigt diese Arbeit für uns. In unserem Fall haben wir es immer hinkriegt, dass wir es halt selber geschafft haben. Aber das ist schon ein sehr, sehr sensibles Thema, wo man dann auch schaut, dass man genau diese Kameraden schützt, die eben bekannt sind, verwandt sind, befreundet sind. Und das hat es bei uns in den letzten Jahren auch gegeben, dass man einfach da sehr, sehr sensibel umgehen müssen mit dem Thema.
Da sieht man aber auch, wie wichtig diese Form der Kameradschaft ist, dass man da wirklich füreinander einspringt und andere schützt. Auch Thema junge Kollegen, wie Sie vorher auch gesagt haben, dass man denen auch einfach vielleicht ganz schreckliche Bilder einfach versucht, ihnen nicht zuzumuten. Wie kann man dann die jungen Kollegen schützen? Was machen sie da? Wie werden die dann eingesetzt?
Also es ist, glaube ich, eine der größten Verantwortungen, die wir haben bei der Feuerwehr, dass die jungen Mädels und Burschen, die da zur Feuerwehr kommen, genau vor sowas von uns geschützt werden. Das ist einmal so um und auf, dass man sich dessen bewusst ist. Ich habe jetzt nicht nur die Verantwortung für mich, sondern ich habe die Verantwortung für die anderen, dass ich denen das erspare oder denen die Entscheidung freilos, wollen sie das oder wollen sie das nicht. Manche sagen, sind tough und sagen, stört mich nicht oder macht mir nichts oder ich möchte das gerne mal ausprobieren oder ich möchte gerne mal einen Toten sehen oder ich kann mir die Arbeit zutrauen. Dann machen die das. Oder dann dürfen die das machen. Und wenn sie es nicht wollen, dann finden wir einfach andere Aufgaben. Es ist ja auch der Verkehr zum Regeln oder es ist Öl zu binden oder andere Themen, die dann von einer erledigt werden. Also Einsatzaufgaben gibt es genug, die dann erledigen können. Kommen wir zurück ins Feuerwehrhaus. Nach solchen Einsätzen ist es bei uns Usus und Ritual, dass keiner heimgeht, sondern da sitzen wir sich nur einmal zusammen. Ist ganz tragisch, dann holen wir uns auch Hilfe von außen. Es gibt
Kriseninterventionsteams.
Ja, genau. Bei der Feuerwehr heißt das SVE. Wir haben so feuerwehrinterne Teams, die wir uns holen können. Haben wir auch schon gemacht. Aber ich finde es nur viel wichtiger, dass wir einfach selber uns zusammenstellen oder zusammensitzen. Und wir haben dann angefangen, dass einfach jeder in der Runde, der das möchte, einfach kurz schildert, wie war der Einsatz für ihn? Was hat er erlebt? Und vor allem, was hat er mitgenommen? Ich für mich habe gemerkt, oft sind es nicht die gesehenen Dinge, sondern oft sind es Geräusche, Gerüche, die man mitnimmt und speichert, die einem dann immer wieder mal unterkommen. Und wenn ein junger oder ältere Kameraden, die mit dem ein bisschen ein Problem haben, merken, dass das für den anderen auch ein Thema ist, dann verarbeitet man das, glaube ich, selber auch ganz anders. Und man merkt irgendwie so, das ist nicht nur für mich schlimm gewesen, sondern für die anderen, die denken auch über das noch.
Oder es wird einem selber mal erst bewusst,
genau, was
da geht, ja.
Genau, das ist recht spannend. Und nach solchen Einsätzen finde ich, die Stimmung, das dauert immer so ein paar Wochen, bis dieses Thema sich wieder erledigt hat. Ganz spannend im Feuerwehrhaus, wenn man dann zusammenkommt und man hat sowas erledigt gemeinsam oder geschafft gemeinsam, das ist irgendwie so, haben wir gemeinsam was geleistet oder geschafft oder verarbeitet. Das ist immer so eine ganz eigene Stimmung der Zusammengehörigkeit. Also da wird der Begriff Feuerwehrfamilie wirklich wieder mal so tragend.
Schön ist das, oder? Dann, ja, total. Wenn man gemeinsam so total trotzdem was geschafft hat. Ja. Was war denn Ihr wohl gefährlichster Einsatz? Erinnern Sie sich an irgendwas?
Gefährliche Momente hat es schon oft gegeben. Ich bin schon oft heimgefahren und habe mir gedacht, boah, heute haben wir Glück gehabt. Auch immer als Einsatzleiter gedacht, habe ich richtig entschieden. Habe ich die richtigen Entscheidungen getroffen. Manchmal war es schon knapp. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren hat in Satlet ein Sondertransporter gebrannt. Die haben eine Zugmaschine gehabt. Ich weiß nicht, wie viele Achsen diese Zugmaschine gehabt hat und die hat einen riesengroßen Reaktor, so ein Metalltank, ein Riesending, durchs Satellit transportiert und diese Zugmaschine ist in Flammen aufgegangen. Und wir sind dann dort hingekommen mit zwei Tankwegen und haben halt dort dann die Löschmaßnahmen vorbereitet und während dieser Vorbereitungen hat es dann riesige Explosionen gegeben. Und man war sehr als Einsatzkraft beim LKW-Brand nicht von der Seite zu begehen, weil berstende Reifen und so weiter immer halt von vorne oder von den Achsen, also also nicht von der Seite angreifen. Aber das waren Explosionen, sowas habe ich noch nie erlebt im Einsatz. Der hat nämlich Hydrauliköltanks mitgeführt, als Reserve für diesen also für den Auflieger, wo der drauf war, der Reaktor. Und die sind einer nach dem anderen dann geborsten. Und das waren wirklich Explosionen, es waren Feuerbälle, die da meterweit auf die Seiten geschossen ist. Und man hat dann am nächsten Tag hat man mit Leuten geredet, mit Satlädern oder auch darüber hinaus, die haben gesagt, das hat sich angehört, es hat keiner gewusst, was da los war, weil das einfach so in den Nachthimmel hinein so gedonnert hat, unglaublich. Und diese Teile sind sehr, sehr weit geflogen und ich kann mich erinnern, wir haben da einen Angriffstrupp gehabt, die gerade beim Vorrücken ans Fahrzeug waren, die ersten, die da löschen wollten, und dann hat es diesen ersten Tank zerrissen. Maria. Und wären die da ein paar Meter weiter vorne gewesen, waren die, also das war schlimm ausgegangen. Und das sind so Dinge, wenn man sich die Videos anschaut von damals, da ist so einmal Minuten gegangen oder vielleicht einmal halbe Minuten zwischen gutem Ausgang und schlechten Ausgang. Und solche Situationen gibt es halt immer wieder, wo man halt, ich kann mich erinnern, wir haben einen Standard-Pkw-Brand gehabt auf der Roststation. Ich schicke einen Oppenschutztrupp vor und sage, ja, Pkw-Brand, erstes Rohr vor, und sie haben dann da angegriffen. Und irgendwann kommt dann der Truppführer zu mir zurück und sagt, du Gerald, weißt du eigentlich, dass das Auto voller Gasflaschen ist und die sind alle auftraut? Sag ich, was? Und dann haben wir halt mitgekriegt, da hat halt einer Suizidabsicht gehabt und war dann nicht so mutig und hat dann sein Auto verlassen und das hat aber brennt und die Gasflaschen haben brennt und es ist dann eh nichts passiert und wir haben es abgelöscht und abgekühlt und es ist alles gut ausgegangen, aber hätte ich vielleicht besser schauen sollen, hätte ich es sehen können, also das sind so Dinge, die einen schon beschäftigen dann nachher, wo man dann ja glücklich ist, dass wir da alle gesund heimgekommen sind.
Das ist ja wohl auch eines der sehr dramatischen Komponenten in Ihrem Arbeitsgebiet, dann stelle ich mir vor, weil Sie haben ja angesprochen, es gibt einen Grundsatzkatalog, den man abarbeitet, ja, und man ist theoretisch auf vieles vorbereitet, aber entscheidend ist ja dann der Moment, ja, und da muss man sehr oft sehr flexibel und spontan reagieren und oft ist doch wahrscheinlich auch das Bauchgefühl dann auch ganz wichtig.
Ja, richtig, und ich finde es auch ganz wichtig, dass man als Einsatzleiter offen ist gegenüber der Mannschaft und dass die ja was sagen dürfen und dass man offen ist für das, weil es ist schon ganz oft gewesen, dass wer gekommen ist und gesagt hat, ist dir eigentlich aufgefallen das? Und da muss man offen sein und sagen, nicht sagen, ich weiß eh, was ich tue, lass mich arbeiten, sondern offen sein für diese vielen Augen, die da unterwegs sind, die dann kommen und die müssen auch das Gefühl haben, sie dürfen kommen und dürfen sagen, hey, mir ist was aufgefallen, da ist was gefährlich, reagieren wir auf das. Also das ist auch, glaube ich, eine ganz wichtige Eigenschaft für Einsatzleiter, dass man andere Meinungen zulässt oder Tipps zulässt. Das ist schon oft gut ausgegangen.
Auch das als wirklich hilfreiche Komponente zu sehen, das ist ja wieder dieses Mannschaftsgefühl, oder? Gemeinsame, das zu schaffen. Sie sind, wie schon erwähnt, seit 33 Jahren bei der Feuerwehr tätig. Gibt es dennoch noch Einsätze, bei denen Sie trotz Ihrer langjährigen Erfahrung an Ihre Grenzen stoßen?
Kinder, auf jeden Fall Kinder, beteiligte Kinder. Wirklich an die Grenze gestoßen bin ich vor, es ist schon wieder einige Jahre aus, bei einem schweren Geisterfahrerunfall in unserem Einsatzgebiet, wo wir, ich glaube, es war eins oder zwei in der Nacht, als aus dem Schlaf gerissen wurden und schon bei der Alarmierung eben am Pager stehen gehabt haben, schwerer Geisterfahrerunfall. Das heißt, wir haben schon gewusst, heute geht es um was und haben dann die Anfahrt gemacht und sind dann dort angekommen und ein riesen Trümmerbild, also über hunderte Meter verstreute Trümmer, also enorme Wucht vom Aufprall. Wir haben dann ein Auto vorgefunden. Bei dem Auto ist ein Polizist gestanden, ein Öderer, ich kann mich noch ganz gut erinnern. Ich habe dann bei der Tür rausgeschaut und der hat voll geschrien mit mir. Der war völlig überfordert, der Polizist. Das ist der Geisterfahrer, lasst den in Ruhe, dem geht's eh gut. Fahrt's Vieri, vorn liegen die toten Kinder umeinander, fahrt's da Vieri. Und also das war wirklich Ausnahmezustand. Und wir sind dann eben diese paar hundert Meter vorgefahren zu diesem zweiten beteiligten Fahrzeug, dem unschuldig beteiligten Fahrzeug. In dem Fahrzeug war eine Urlauberfamilie aus Deutschland, Vater, Mutter und zwei Kinder und ein zweites nicht beteiligtes Fahrzeug, das auch zur Familie gehört hat. Die waren mit denen im Konvoi unterwegs. Die waren kosovarischer Abstammung und waren halt von Deutschland in den Ferien nach Hause gefahren. Und in dieses Auto dieser Familie ist halt der Geisterfahrer voll eingeschlagen. Ich habe dann die Tür aufgemacht und dann ist der Vater, der augenscheinlich unverletzt war, das war der Fahrer des Fahrzeugs, zu mir hergekommen und hat mir bei der Jacke gepackt und hat mir aus dem Auto rausgerissen, also aus dem Einsatzauto rausgerissen und war völlig aufgelöst und hat mich halt voll beschimpft, wieso, dass wir so lange brauchen und seine Kinder sind tot und was das für ein Land ist und da kommt einfach einer daher, also der war auch völlig im Schock. Ja, und wir sind dann, also ich bin dann mit ihm dann zu dem Fahrzeug und sein Sohn war nur im Auto drinnen und war eben augenscheinlich verstorben. Und dann habe ich einmal auf die Seiten geschaut, dann ist die Mutter, die auch schwer verletzt war, am Straßenrand gesessen und hat das kleine Mädel im Schoß gehabt, die eben ja, die eben auch zumindest schwer verletzt war zu dem Zeitpunkt. Und in dieser Situation, das sollte man dann entscheiden. Da war noch keine Rettung nicht da. Mhm. Es war eben dieser eine Polizist, es war stockdunkel, es war einfach Nacht, es war ein Trümmerfeld. Es waren eben sehr aufgebrachte Leute, weil natürlich im zweiten Auto nur Familienmitglieder da waren, die auch alle aufgebracht waren.
Natürlich.
Und wo man dann anfängt, wie man dann, also in der Nacht habe ich, glaube ich, von meiner Checkliste nicht sehr viele Punkte erfüllt. Man hat einfach dann funktioniert und hat gesagt, hey, geht's einmal zu dem Mädel, dann haben wir mitgekriegt, die ist auch reanimationspflichtig, also die hat auch nicht mehr geatmet, dann haben wir den Burschen aussahen. Also das sind schon wirkliche Grenzerfahrungen, die man macht. Also das ist jetzt was ich erlebt habe oder was wir als Athlet erlebt haben. Ich bin mir sicher, das haben viele Feuerwehren schon erlebt, so solche Grenzerfahrungen. Und ich finde es schon sehr bemerkenswert, dass man dann heimfährt und irgendwie, wie auch immer, das verarbeitet und beim nächsten Einsatz wieder dasteht und sagt, man hilft wieder. Warum tut man sich das im Ehrenamt an? Also das ist schon was, wo ich schon einen großen Respekt habe, vor allem auch von meinen jungen Kameraden, die irgendwie, keine Ahnung, bei der Landjugend oder wo auch immer mehr Spaß haben konnten oder nur Spaß haben konnten, die sagen, okay, ich stelle mich diese Herausforderung und wenn sie sowas erlebt haben, stehen sie beim nächsten Einsatz wieder dran und wollen wiederhelfen. Das ist schon sehr bemerkenswert.
Sie haben die Frage gestellt, warum tut man sich dieses Ehrenamt an? Wie lautet Ihre Antwort darauf?
Bestimmt wegen den dankbaren Momenten. Also wenn man heimkommt oder vor allem, wenn man diese Gesichter sieht, wenn man irgendwie bei einem Einsatz ist und für uns ist es ein Einsatz wie jeder andere oder Einsatz wie viele, aber die Leute, die den Unfall gehabt haben, das ist vielleicht der schlimmste Tag in einem Leben. Gefühlt wahrscheinlich. Und die haben so eine Dankbarkeit, dass da wer kommt und hilft, in ihrer Verzweiflung und in ihrer Panik. Und diese Dankbarkeit ist, glaube ich, genau das, was man sich mitnimmt und warum man das dann macht und dann beim nächsten Mal wieder ausfährt und sagt, okay, ich fahre wieder. Und vielleicht ist dem einen oder anderen so gegangen, der auch selber schon mal Hilfe gebraucht hat und auch richtig froh war, dass einfach wer gekommen ist. Und ja, wenn wir in unserer Gesellschaft einmal so weit kommen, dass wir niemanden mehr finden, der für die anderen ehrenamtlich sie ins Feuer haut, dann wird es eh schwierig. Also sind wir froh, dass dieses Feuer oder diesen Enthusiasmus gibt.
Dass es nur gibt. Ich stelle mir das jetzt als Laie so vor oder beziehungsweise nehme ich das so wahr. Man hört zum Beispiel in der Nacht die Sirene, womöglich ist es irgendein Feiertag, wo man selber halt irgendwie unterwegs war. Stelle mir dann oft vor, was ist, wenn dann die Feuerwehrleute keine Möglichkeit haben zu kommen. Sie als Einsatzleiter oder als Kommandant stehen dann dort im Feuerwehrhaus, wissen, es ist irgendwas passiert, sie kriegen die Alarmierung und es kommen nur ganz wenig Leute. Was wird dann nochmal nachalarmiert? Wird dann nochmal die Sirene eingeschalten? So habe ich natürlich noch nie gehört. Wie läuft denn das ab?
Es gibt da sehr gute Tools und Hilfsmittel. Also wir haben eine App am Handy, wo jeder zurückmeldet, ob er kommt oder nicht kommt.
Aha. Einfach ein Ja oder drücken
Sie ja, an? Ja, nein oder später.
Brauchen Sie auf einen Knopf drücken?
Genau, wenn ich eine Alarmierung kriege, sage ich ja, ich komme oder ich bin im Urlaub, ich habe die Alarmierung erhalten, aber ich kann jetzt nicht kommen oder ich bin krank oder ich habe zu viel getrunken. Also ich sage jetzt, das war eben so diese Frage, was ist an einem, ist ja auch so.
Weihnachtstag zum Beispiel,
genau. Wenn irgendwie Partystimmung ist, da muss man auch erwachsen sein und vernünftig sein und das funktioniert bei uns auch sehr gut. Da muss man nämlich stark sein und nicht stark sein und sagen, okay, ich fahre trotzdem aus, sondern stark sein und sagen, ich fahre heute nicht mehr. Und da gibt es eben die Möglichkeit der Rückmeldung und ich sehe dann beim Wegfahren daheim schon, schaue ich dann schnell auf die App und sehe schon an den Rückmeldungen, wer kommt heute oder wer kommt nicht oder wie viel sind wir. Und dann kann man reagieren. Es war bei uns Gott sei Dank noch nie notwendig, dass ich dann dort den Knopf gedrückt hätte und gesagt hätte, wir holen nur eine Feuerwehr dazu. Es ist immer gut ausgegangen. Aber das war früher schon ein Thema, wie es dieses Rückmeldesystem noch nicht so gegeben hat, dass man dann doch irgendwie nicht gewusst hat, kommt noch wer, kommt näher.
Das soll man
noch
warten.
Ja, genau. Soll man noch warten. Es ist dann oft schon hilfreich, dass man dann da schon ein bisschen eine Richtung weiß. Und ja, spannend sind immer die Einsätze, die halt so harmlos alarmiert werden. Also wir haben ja viele Industriebetriebe in Satlet. Da kommt ein ganzer Standard-Brandmeldealarm rein, wo man sagt, okay, mache ich mit meinen Standardfahrzeugen leicht. Und dann kommst du hier und dann hast du einen Großbrand. Oder einen entwickelnden Großbrand. Und das ist halt so das. Wenn man zu einer Eingeklemmten alarmiert wird, dann weiß man eh, dass man Mannschaft braucht. Und wenn man nur zu einer Ölspur alarmiert wird, weiß man auch so ungefähr, dass vielleicht 5 Leute auch in Ordnung sind. Aber spannend sind die Einsätze, die sich so entwickeln. Das ist sowieso ein wenig.
Dann muss sofort nachalarmiert
genau,
werden.
Genau, dann muss man halt, dann muss man halt reagieren.
Da kommen dann die Kollegen von der Nachbarschaft, von den anderen
genau,
Feuerwehren.
Genau, da gibt's bei uns in der, im Feuerwehr internen Alarmstufen.
Aha.
Genau, und dann kann ich als Einsatzleiter einschätzen, was brauche ich heute, und diese Alarmstufe hole ich mir dann.
Mhm.
Genau.
Jetzt haben wir sehr viel über die tragische Seite Ihrer Arbeit gesprochen. Gibt es aber auch schöne und glückliche Momente in Ihrer Arbeit, Ihrer ehrenamtlichen Arbeit?
Total, total viele. Also was mich wirklich voll gefreut ist, wenn sich die Leute nachher melden bei uns. Also Unfallopfer melden, das finde ich total schön. Also das macht mich glücklich im Nachhinein, wenn man weiß, man hat helfen können. Ich kann mich an einen Einsatz erinnern. Da hat ein junger Bursch in den Morgenstunden, war 4, 5 in der Früh, einen schweren Unfall gehabt im Bereich von Athlet. Und der war schwer eingeklemmt und auch schwer verletzt, war nicht ansprechbar. Und wir haben dann gemeinsam mit einer zweiten Feuerwehr da zum Schneien angefangen, dann halt den da zu befreien. Und dann ist die Notärztin da gewesen und hat gesagt, hat mir ins Gesicht geschaut und hat gesagt, entweder tut es jetzt schnell oder er stirbt. Und dann haben wir schnell gemacht und ich weiß nicht, ich bin dann kopfüber runtergerollt zu den Pedale, nehme seine Füße dann da runter und habe dann geschaut, dass ich die irgendwie rausziehe da zwischen die verknäulten Pedale, und das ist Gott sei Dank gut gegangen. Und dann haben wir dann rausgezogen und halt so schnell wie möglich dann der Rettung übergeben. Und diese Notärztin habe ich ein paar Wochen später wieder getroffen beim Einsatz und die hat mich dann noch kennt und hat gesagt, hey, wisst ihr, dem geht's wieder gut. Der hat tatsächlich so schwere innere Verletzungen gehabt, der war verblutet. Sie hat das auf dem EKG eben gesehen, dass der eher Wecker stirbt. Und weil wir so schnell waren, jetzt hat der überlebt. Und ich habe den dann noch einmal den Kontakt von dem Burschen gekriegt. Der ist DJ. Der ist damals auch von so einem Gig gekommen, wo er halt aufgelegt hat, ist von der Disco heimgefahren. Und ich folge ihm auf Facebook und schaue halt über, was er so macht. Und das ist jetzt auch schon wieder einige Jahre aus, dieser Unfall. Aber er legt noch immer auf und ist frohen Mutes und frohen Lebens. Und das sind so Dinge.
Großartig.
Da freut man sich wirklich, wenn man sagt, hey, das war auf der Kippe und man hat richtig reagiert und man hat gesagt, okay, jetzt müssen wir funktionieren und man macht schnell. Und wenn man dann das nachher erfährt, ist das schon sehr toll.
Und das ist auch ein sehr wichtiger Teil der Arbeit, oder? Dass man sich selber auch mal einfach so gefühlsmäßig auch auf die Schulter klopfen und sagt, das haben wir jetzt wirklich richtig gut gemacht. Oder das ist da wahrscheinlich der Motor für die weiteren sehr schweren Einsätze, die da kommen mögen.
Ja, richtig. Darum war es ja irgendwie schön, aber ja, Datenschutz ist wichtig. Es war total super für Einsatzkräfte, wenn wir erfahren würden, wie es den Leuten dann gegangen ist nach unseren Einsätzen.
Mhm.
Wir erfahren das halt. Manchmal trifft man halt wieder mal einen Arzt oder so und fragt, du, was ist eigentlich aus dem geworden? Aber man erfährt halt, wenn sie sich nicht selber melden, das passiert ja auch öfter, dass sie einmal wer meldet bei uns und sagt, danke und ich bringe euch einmal eine Kiste Bier vorbei oder so. Aber sehr oft erfährt man halt nicht, wie es denen geht. Und das würde uns schon helfen in der Aufarbeitung und in der Abarbeitung dieser Einsätze, wo wir ein bisschen wissen, was ist aus den Leuten geworden.
Und dass sie es wirklich gut überlebt haben und gut weiterleben haben können, trotz dieses schweren Ereignisses.
Ja, ja. Mhm.
Haben Sie auch noch berührende Einsätze in Erinnerung?
Berührend. Vielleicht zwei Einsätze, die mir einfallen. Einer ist lustig berührend. Wir sind vor einigen Wochen, das war Ende Juni, vor einigen Wochen zu einem schweren LKW-Unfall alarmiert worden. Und da hat sich auf der Autobahn ein Holztransporter, ein LKW-Fahrer mit seiner Zugmaschine um einen Überkopfwegweiser wirklich rumgewickelt. Ich habe sowas noch nie gesehen. Also wirklich dieses LKW, die Zugmaschine war rund um diesen Wegweiser gewickelt. Und ich war im ersten Auto und wir kommen dort an und ich drehe mich um und sage zu meiner Mannschaft, Leon, er hat einen mit Sicherheit einen Toten, stütze euch drauf ein, das wird jetzt keine schöne Arbeit. Und ich steige aus und gehe zu der Zugmaschine und schaue da rein und sehe nicht, denke mir, wo ist der? Und dann gehe ich ein paar Meter weiter und dann sitzt der Lenker, schon schwer verletzt, halt mit Schnittwunden und so weiter, neben seiner Zugmaschine und schaut mir an, sage, bist du der Fahrer? Ja, ich bin der Fahrer. Nein, ich wollte nur sagen, ich habe auf meinem Lastwagen neue Scheinwerfer montiert, so Zusatzscheinwerfer. Die liegen da drüben, schaut, dass die gut bleiben. Die tue ich mir nämlich beim nächsten Lastwagen wieder auf. Also die sind so, wo ich mir sage, okay.
Ja.
das ist so dieses Schwenken von der Erwartung, jetzt ist wirklich Schlimmheit und so, und dann sitzt er da und macht sich Sorgen um seine Scheinwerfer. Habe ich es ja nicht gefunden. Von dem habe ich übrigens über einen Kontakt erfahren, dass er wieder Lastwagen fährt. Also der war, ja, oder dass er wieder Lastwagen fahren wird. Also ich weiß nicht, ist er nur auf Reha, aber der wird wieder voll gesund und wird wieder seiner Arbeit nachgehen. Super. Der zweite Einsatz, der wirklich berührend war, ja, es ist zwar tragisch, was jetzt das Material angeht, aber eine Urlauberfamilie kommt vom Urlaub heim und bei der Abfahrt ins Athlet wird ein Auto, fängt halt zum Brenner. Sie steigen aus, ohne Probleme, aber es ist relativ schnell gegangen und das ganze Auto ist ausbrennt, komplett, bis auf das Stofftier von dem Kind. Ja. Das haben wir retten können. Das war schon sehr süß, wie dann die Familie da gestanden ist und das Kind hat geweint und so. Und dann kommen wir mit diesem Stofftier da daher. Oh. Das war schon sehr süß, wie sich das Kind dann gefreut hat, dass dann dieses Stofftier aus dem Auto gerettet werden können.
Oh, super.
Ist schon sehr süß. Aber ja, war jetzt so von der Einsatztragik her nicht so schlimm. Es ist halt ein Auto verbrannt, aber war schon sehr berührend.
Die menschliche Komponente, die ist einfach auch,
überwiegt. War schon sehr nett.
Sehr schön. Wie ist denn das? Das sind eben diese glücklichen Momente. Aber es gibt ja auch die Opfer, die Beteiligten von so einem Unfall zum Beispiel oder von irgendeinem Großereignis, die stehen ja enorm unter Stress, die haben Angst und fangen dann an, womöglich auch die Helfer, sie als Helfer zu beschimpfen, wüst zu beschimpfen oder weiß nicht, womöglich gibt es auch tätliche Übergriffe oder so. Wie reagiert man denn da, wissend, dass der natürlich in einer Ausnahme, in einem Ausnahmezustand ist, aber wie bleibt man selber ruhig, wie wehrt man sowas ab?
Ja, nicht immer ganz einfach. Es gibt da verschiedenste Zugänge, warum Menschen so sind. Gewalt gegenüber Einsatzkräften haben wir auch schon erlebt. Manchmal kann man ja auch nicht besser. Ich kann mich an einen jungen Burschen erinnern, der in seinem Lieferwagen eingeklemmt war und der so im Schock war und er war am Oberkörper unverletzt, seine Füße waren aber kaputt und die waren da unten eingeklemmt, aber er war so in seinem Delirium, dass er überhaupt nicht mehr gewusst hat, was er tut, und wir sind zugegangen und er hat angefangen, dass er mit seinen Fäusten nach uns schlägt. Er wollte uns abwehren. Er war so in seinem Überlebenskampf, dass er einfach nicht mehr gewusst hat, was er tut. Und wir haben den aber rausschneiden müssen. Ich habe einen breiten Rücken. Ich habe dann gesagt, ich opfere meinen Rücken und habe mich dann da zu ihm zum Fenster zugelassen und habe einfach meinen Rücken zu ihm da, und er hat einfach dann auf mich eingehauen. Und zwischen meinen Beinen haben halt dann meine Kameraden dann seine Beine frei gemacht. Und irgendwann ist der Notarzt dann so weit gewesen, dass er einen Zugang legen hat können, und dann ist Ruhe eingekehrt. Also das ist so die Situation, die ich verstehe, weil man einfach in dieser Ausnahmesituation vielleicht nicht mehr genau weiß oder der Körper nicht mehr weiß, was er tut.
Vollkommen Stress.
Genau, Abwehrreaktionen. Ja, was mich schon beschäftigt, ist halt, wann aus welchen Gründen auch immer Einsatzkräfte nicht gewünscht sind. Manche Leute stehen unter Drogen, haben wir auch schon gehabt, dass dann einfach Gewalt angedroht oder eben auch verübt wird. Wir haben auch schon Einsätze gehabt, wo Einsatzkräfte geschlagen worden sind, und da wird es dann halt schwierig, dass man dann da hilft. Aber das sind wirklich Ausnahmefälle, und auf das darf man die Arbeit nicht reduzieren.
Wie stehen Sie dazu, dass jetzt natürlich die sozialen Medien immer präsenter sind? Es gibt immer mehr, oder es gibt natürlich häufig Leute, die zu einem Unfall dazustellen und filmen und das dann gleich einmal, weiß nicht, posten oder diese Videos von diesem Unfall, wo man dann auch die Unfallbeteiligten sieht, postet. Wie stehen Sie dazu? Ist es zum einen verständlich, weil die Leute wollen halt wissen, was passiert ist, und oder verteufeln sie das?
Ja, ist eine gute Frage. Also, dass wir Medien haben, die sehr nah dabei sind und sehr rasch da sind, ist das eine. Die wissen aber, wie es umgehen müssen mit dem. Das ist einmal das eine. Das begrüße ich. Wir haben seit Jahren aufgehört, dass wir selber Fotos machen an Unfallstellen, weil wir halt unsere Medienvertreter haben, die fast so schnell da sind wie wir und einfach dann mit professionellen Kameras diesen ganzen Einsatz aufarbeiten. Das ist okay für mich. Das kann man auch, also mit denen kann man reden und sagen.
Mit dem nötigen Respekt, dass die den Unfall auch.
Das machen sie auch. Und man kann denen auch sagen, du bitte jetzt nicht, wenn man halt irgendwie was macht, was man halt nicht gerne auf Fotos drauf hält, wo man sagt, hey, bitte jetzt einmal nicht. Und diesen Respekt haben sie, und das ist in Ordnung. Dieses Thema der gesellschaftlichen Entwicklung, was jetzt so Smartphones und wir werden das sicher nicht aufhalten können. Also ich glaube, es ist auch müßig, sich darüber aufzuregen, weil man es nicht, also ich finde es geschmacklos. Ich sag mal, das, ich finde es geschmacklos. Ich weiß auch nicht, was man für einen Vorteil hat damit, ob man seine persönlichen Zugriffszahlen erhöht, wenn man solche Fotos online stellt, ich glaube nicht. Also ich finde es geschmacklos, aber ich reg mich nicht auf drüber. Also unsere Aufgabe ist, dass wir abschirmen. Wir haben nötiges Material mit, dass wir eben einen Sichtschutz aufbauen und diesen Unfallopfern so viel Intimität geben, wie es halt möglich ist in der Situation. Wir kennen das natürlich, dass dann einfach, vor allem auf der Autobahn, die vorbeifahrenden Fahrzeuge, jedes zweite Auto haben so ein Handy in der Windschutzscheibe und filmen um. Für was weiß ich nicht, wenn die Polizei Zeit hat oder wenn genug Exekutive da ist, holen sie die eh zu und straffen die. Mhm. Das ist jetzt eh schon, ja, merkt man immer öfter, aber es ist halt auch nicht immer so, dass die Zeit haben für das. Ist auch geschmacklos, aber ja, wir schirmen ab und konzentrieren uns auf unsere Arbeit, weil da werden wir, also das finde ich schwierig, das Thema, wenn man das irgendwie glaubt, richten zu können. Das,
also dieser Voyeurismus ist einfach immer mehr Teil der Gesellschaft.
Ja.
Warum auch immer?
Weil früher in meiner Jugend haben wir einen Fernseher gehabt, dann haben wir halt uns die Dinge angeschaut. Wenn ich meine Burschen anschaue oder halt die Freunde, wo sie die bewegen, es wird alles, was man halt früher, es wird alles kommentiert, es wird also in den sozialen Medien, also wenn ich mir die YouTuber anschaue und die TikToker anschaue, es ist einfach jetzt so geworden, dass man einfach sie nicht mehr so sehr selber eine Meinung macht, sondern immer auf die Meinung der anderen sich konzentriert und schaut, wie kommentiert der den Film und wie kommentiert der das Spiel und wie kommentiert der das. Also ich für mich persönlich hätte Schwierigkeiten damit, mir das anzusehen, wenn man halt irgendwie mir ständig wer in den Film reinquatscht. Aber dieses, man muss immer in Echtzeit wissen, was wer zu welchem Thema sagt und denkt und tut, ja, ist schwierig. Aber es ist halt so. Also ich... es wird vielleicht auch wieder Vorteile haben, wo man sagt, okay, in der, ich für mich tue mir hart.
Verständlich. Sie sind so weit, wie man es heraushört, dass Sie einfach sich zurücknehmen und sich auf den Grundkern Ihrer Arbeit, nämlich zu helfen, konzentrieren und den Rest einfach der Exekutive lassen, dass genau. Das da auch der gestraft wird.
Wir blenden aus mit Sichtschutz und wir blenden auch aus im Geiste, weil.
Sehr wichtig, ja.
Ja, genau.
Wir haben jetzt von berührenden Einsätzen gesprochen, von sehr gefährlichen Einsätzen. Gab es auch den ein oder anderen kuriosen Einsatz, an den Sie sich erinnern können?
Jede Menge. Kurios, jede Menge. Ich kann mich erinnern an einen asiatischen Diplomaten, der mit seinem Auto von der Autobahn abgekommen ist und dann bei einer Autobahnbrücke runtergestürzt ist und das Auto aufs Dach gelegt hat und ja, das war völlig kaputt. Und wir haben den dann aus dem Auto befreit. Da war auch noch alles gut und wie er dann bei der Exekutive gestanden ist, hat er gesagt, ob er eigentlich bewusst ist, dass er eine große Menge Bargeld und einige Rolex-Uhren mitgeführt hat. Die müssen nur im Auto sein.
Aha.
Es haben sie mir auch gedacht. Aha, okay. Wäre uns jetzt nichts aufgefallen.
Aha.
Die Exekutive, ja, wir gingen einmal schauen und dann der Feiber hat auch gesagt, ja, schaut's rund ums Fahrzeug oder schaut's in dem Korridor, wo er halt sein Auto da geschleudert hat, ob dort was liegt und ja. Das ist dann so weit hingegangen, dass halt auch die Feuerwehrleitung gefragt worden sind, hat ich keiner was eingesteckt von euch oder so? Also,
super.
Aber es war so skurril, dass man irgendwie, also, ich habe überhaupt keinen Verdacht gehabt, dass irgendwer was eingesteckt hat, weil erstens einmal sind nicht zwei Augen dort, sondern 10 Augen dort. Ja. Und wer kommt auf die Idee, dass er da bei so einem Einsatz irgendwie zum Clown anfängt und so. Aber der war sehr schlau und hätte halt gemeint, das war vielleicht ein guter Versicherungsbetrug, so in die Art. Die Exekutive ist dann eh nachher der Polizist ist hergekommen, es hat dann länger gedauert, bis wir halt dann fahren haben dürfen. Der hat dann eh gesagt, er hat sich täuscht und das war doch nicht so, aber der Versuch war schon sehr skurril, dass man das zumindest probiert oder dass man den Gedanken gegangen hat, in so einer Situation, wo man vielleicht eh gerade Glück gehabt hat, dass man überlebt hat oder dass man so mehr oder weniger unversehrt aus dem Auto rauskommt, dass man dann nur solche Gedankengänge hat. Und ja, für uns absurd. Ein bisschen schwierig.
Ja,
genau,
absurd, ja.
Für uns ein bisschen schwierig.
Erinnern Sie sich an einen weiteren kuriosen Vorfall?
Kurios, kurios lustig.
Gern.
Kurios lustig. Wir sind gerufen worden, da ist nur tragisch die Geschichte, wir sind gerufen worden zu einer dringenden Türöffnung nach Suizidabsicht. Mhm. Es kommt jetzt nicht so selten vor, dass halt irgendwie wer am Telefon sagt, ich tue mal was an oder sonst irgendwas und ja. Das heißt schnell, 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 wir müssen da hin und wir müssen die Tür aufmachen. Dann sind wir bei der Wohnungstür gestanden, die war relativ massiv, dann hat der Polizist gesagt, nein, das Haus hat einen Innenhof, Mehrparteienhaus, ein bisschen verschachtelt, da findet man sicher ein Fenster, kommen wir mal leicht rein. Dann bin ich mit dem Polizisten in den Innenhof und dann haben wir da ein Fenster ausgemacht, da müsste das sein und das Fenster ist gekippt, perfekt, können wir aufmachen. Ich habe dann die Leute dort positioniert, bin dann da hoch und habe dann mit dem Öffnungsset halt dann dieses gekippte Fenster geöffnet, bin in die Wohnung eingestiegen, habe gewartet, bis der Polizist folgt und der ist dann noch mehr eingestiegen. Und dann sind wir halt in dieser Wohnung mit Suizidabsicht gestanden, wir waren nicht ganz gut dabei, logischerweise, ja, kann ja mit Gas nicht, und sonst passiert. Irgendwas.
Ja, ja, genau.
Und dann sagt der Polizist zu mir, du Gerald, das hast du eh super gemacht, nur ich war schon mal bei der Frau in der Wohnung, das ist nicht die Wohnung.
Ah, oh, na.
Also, oh. Ja, oh je. Wir haben eine super Türöffnung oder eine Fensteröffnung gemacht, sind nur in der falschen Wohnung gestanden.
Oh je, oh je.
Der Fall ist verjährt, darum träume ich mir jetzt da erzählen.
Mhm.
Er hat mir dann angeschaut, sagt er, was tun wir jetzt? Sag ich, ja, ich kann das Fenster von außen wieder kippen, wenn du willst. Ja. Das machen wir. Dann ist er raus, dann bin ich aus der Wohnung raus, habe das Fenster zugemacht, habe es wieder gekippt. Niemand war da, keiner war daheim, keiner hat es gesehen. Wir haben dann bei der nächsten Wohnung angelehnt und da war dann die Frau und sie hat nur Liebeskummer gehabt und war betrunken und hat halt dann diese Äußerungen getroffen. Ja, es war nichts passiert, nichts Schlimmes.
Gott sei Dank.
Genau, der Einsatz ist gut ausgegangen, aber von dieser Türöffnung in der falschen Wohnung wird sehr oft gelacht bei uns im Haus. Genau.
Fällt dir noch was ein? Klingt ja alles trotzdem, trotz aller Kuriosität, dann auch wieder lustig. Das macht ja Lust auf noch mehr.
Lust auf noch mehr.
Ja,
ja. Ja, Geschichten gibt es viele. Ich kann mich erinnern an einen Monteur, der mit seinem Firmenbus unterwegs war, Mercedes Sprinter, der sich um einen Obstbaum gewickelt hat mit seinem Fahrzeug.
Mhm.
Ist von der Straße abgekommen, weiß ich nicht mehr genau, war es ein bisschen regnerisch, auf jeden Fall. Er war schwer eingeklemmt, wir haben mit mehreren Feuerwehren, mit mehreren Bergengeräten, haben wir das Auto wirklich in Einzelteile zerlegt. Oberkörper war soweit, glaube ich, gar nicht so schlimm, aber die Füße waren halt komplett kaputt, mehrfach gebrochen, Knöchel, und also es hat wirklich nicht so schön ausgeschaut. Und dann haben wir den da nach längerem herausgeschnitten und dem Roten Kreuz übergeben. Und die haben den dann ins Krankenhaus gebracht und wir haben dann nur den Bus weggeräumt und dann sind wir wieder eingerückt. Und alles war gut. Ungefähr 2 Stunden später ruft die Polizei an und fragt mich, ob wir nur mal kommen können und einer helfen. Weil beim Röntgen im Krankenhaus sind sie draufgekommen, dass ein Knochensplitter im Knöchel fehlt.
Wow.
Und das wäre wichtig, dass den kriegen, weil wenn sie den reinigen und einsetzen, dann konnte es wieder alles intakt werden, ob wir nicht nur mehr schauen können. Tatsächlich sind wir dann gefahren und der Polizist hat dann tatsächlich diesen Knochensplitter bei dem Birnenbaum am Boden gefunden.
Na, Wahnsinn.
Und dann ist der ins Krankenhaus gebracht worden und gereinigt worden und eingesetzt worden. Und dieser junge Mann hat uns dann einige Wochen später besucht und hat eine Kiste Bier vorbeigebracht und hat gesagt, danke für den Einsatz, dem geht's wieder ganz gut jetzt.
Hm? Ma, ist das super.
Also das
Ende gut, alles
war
gut.
Wirklich sehr skurril.
Sehr schön.
Ja, aber gut ausgegangen.
Ja, total. Wie ist denn das, wenn Sie selber, wir haben jetzt viel von Unfällen gehört, Verkehrsunfällen, wie ist denn das, wenn Sie selber mit dem Auto fahren, sieht man denn nicht oder befürchtet man nicht überall gleich mal wieder einen Unfall oder irgendeine gefährliche Situation? Fahren Sie da schon mit besonders aufmerksamen Augen durch Ihr Leben, durch die Gegend?
Ja, also was ich für mich persönlich beschlossen habe, ist, dass ich kein Cabrio nicht kriege.
Aha.
Habe einige Cabrio-Unfälle miterlebt, also Cabrio möchte ich nicht fahren. Das habe ich für mich persönlich beschlossen. Es gibt schon Situationen, wo ich mir denke, also sehr oft ist falsche Geschwindigkeit bei der falschen Witterung ein Unfallgrund. Das heißt, ich bin schon ein vorsichtiger Fahrer, wenn es nass oder winterlich ist. Also da reagiert man schon anders. Was mir persönlich schon sehr oft unterkommt, ist einfach, dass man wenn man wieder mal irgendwie Unfälle in den Medien sieht oder wenn man wo dazukommt, ah ja genau, das ist genauso wie bei uns damals. Also man ruft dann wieder das ab und hat schon, ah, der ist wahrscheinlich auch so und das ist so und so. Also das kommt einem schon ständig unter, dass man assoziiert mit Dingen, die man selber erlebt hat. Genau.
Die Arbeit ist prägend, aber womöglich ist es so, dass man dadurch mögliche andere gefährliche Situationen ein bisschen anders oder ja, hintanhält, womöglich.
Mit Sicherheit.
Oder?
Mhm. Ich hoffe auch, meine Burschen denken so, die schon langsam auf dem Weg Richtung Führerschein sind. Genau, dass man einfach das auch mitgibt und sagt, denkt's nach. Und ja, also das, die Vernunft kehrt schon ein, wenn man viele Unfälle gesehen hat und halt einfach sieht, was passiert. Mhm. Wenn man halt übertreibt mit Coolness oder mit Coolheit und ja.
Mhm.
Das schon.
Gibt es abschließend noch irgendwas, das Sie Ihnen in Bezug auf Ihre Arbeit so auf der Seele brennt? Irgendein Appell an die Gesellschaft, an Ihre Mitmenschen?
Zwei Dinge. Das eine ist, schätzen wir unsere Jugend. Ich finde es total tough und total cool, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die ich bei der Feuerwehr kenne, nicht nur in meiner Feuerwehr, sondern auch in anderen Feuerwehren oder auch beim Roten Kreuz oder einfach die sie öffentlich engagieren. Ich kriege immer einen dicken Hals, wenn die Leute sagen, die Jugend heutzutage ich bin sehr guten Mutes, wenn ich sehe, wie engagiert die sind und wie selbstlos das sind und wie sie sich einsetzen für andere und wie sie da sind und verantwortungsbewusst sind. Also das ist was, was ich der Gesellschaft gern mitgeben möchte, schätzen wir unsere Jugend.
Mhm.
Und das Zweite ist, schätzen wir das Ehrenamt. Haben wir Respekt vor dem, gehen wir respektvoll mit dem um, wenn Leute sich ehrenamtlich zur Verfügung stellen. Das ist das höchste Gut, das wir haben in unserer Gesellschaft, dass einfach wer kommt und sagt, ich helfe dir und ich will nichts dafür, weil wir konnten uns das nicht leisten. Also das funktioniert nicht.
Zu jeder Tages- und Nachtzeit.
Genau so ist es. Da geht es jetzt nicht nur um die Feuerwehr, da geht es um viele andere Dinge auch. Und das ist was ich der Politik mitgeben möchte und eben auch der Gesellschaft mitgeben möchte. Schätzen wir das Ehrenamt. Sonst wird vieles nicht mehr funktionieren, was jetzt so selbstverständlich funktioniert.
Das ist ein sehr guter Schlusspunkt. Wir sind damit am Ende dieses Podcasts angelangt. In diesem haben wir mit Gerald Lindinger einen Menschen kennengelernt, der gemeinsam mit seinen Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr Satlett tagtäglich im Dienste der Rettung und Hilfe ihrer Mitmenschen stehen. Vielen Dank, Herr Lindinger, dass Sie zu uns gekommen sind und uns von Ihrer Arbeit und Ihrer teilweise sehr guten und spektakulären und sehr teilweise auch kuriosen Arbeitseinsätze erzählt haben. Dankeschön, alles Gute weiterhin, Herr Lindinger.
Vielen Dank, Dankeschön für die Einladung, war mir ein Volksfest, Dankeschön.
Ja, und jetzt bleibt mir noch, mich von den Zuhörern zu verabschieden. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von Blaulichtgeschichten Oberösterreich und die erscheint wieder am Samstag, den 4. Oktober 2025.